Ich möchte mit uns heute einen Text lesen aus dem Propheten Maleachi. Das ist ja das letzte Buch im Alten Testament. Und da möchte ich aus dem Kapitel 3 etwas lesen. Und zwar die Verse 10 bis 20. Und wie wir das gewohnt sind miteinander, zumindest bei mir, bitte ich, dass wir uns zur Textlesung erheben. Maleachi, Kapitel 3, 10 bis 20. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Völker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr, aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als ein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, gib uns jetzt Einsicht in dein Wort. Hilf uns zu begreifen, was du uns sagen möchtest. Gib die rechten Beispiele und rechten Worte zum Verkündigen und gib uns offene Herzen, dass dein Wort wie ein Same einfallen kann und aufgehen kann und Frucht bringen kann. Amen. Wir haben ja unseren Advent und ich denke, das ist ja jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass Advent Ankunft bedeutet und dass man vor ungefähr 2000 Jahren auf die Ankunft eines Retters gewartet hat. Und wir warten heute auf einen anderen Jesus, der für die einen als Retter kommt, für die anderen als ein Richter. Dieses Kind im Stall ist ja nicht klein geblieben, ist auch nichts Neues. Groß geworden, erwachsen geworden und ist an unserer Stelle für unsere Schuld am Kreuz bestraft worden von Gott und ist gestorben, ist wieder auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren und kommt wieder. Das ist das Versprechen, das uns Gott gegeben hat. Er kommt wieder. Wir haben das ja vor 2 Wochen schon mal gesehen. Wie kommt er für dich wieder? Wie stehst du ihm gegenüber eigentlich? Und ich möchte heute von einer anderen Seite her das Ganze betrachten, vor allem für uns Gläubige. Wie stehe ich jetzt als Gläubiger ihm gegenüber? Denn das, was der Maleachi hier von Gott weitergibt, dieses Wort, richtet sich ja nicht an die anderen Völker, sondern an das auserwählte Volk Gottes. Das heißt, das hat auch eine Bedeutung für uns. Und vielleicht kennt der eine oder andere diese Stelle im 1. Korinther 10, sagt der Paulus einmal, alles, was vorher passiert ist, ist für uns neutestamentlich Gläubigen, die an Jesus glauben, als ein Vorbild gegeben, damit wir nicht dieselben Fehler machen, die damals gemacht wurden, sondern dass wir davon lernen können und anders handeln können. Wir kennen das vielleicht aus dem Hebräer, da sagt der Hebräerbriefschreiber, dass uns zum Beispiel das Gesetz als ein gewisser Schatten gegeben ist. Das Licht der Ewigkeit trifft auf einen Körper, das ist der Herr Jesus, und der wirft einen Schatten. Da erkennst du die Umrisse ungefähr. Du erkennst vielleicht bei besonderen Merkmalen sogar, welche Person das ist. Aber du musst erst die Person sehen, dann bist du dir sicher. Und deswegen müssen wir den Herrn Jesus sehen. Und dann können wir im Alten Testament Dinge lernen über ihn. Und hier lernen wir etwas. Hier haben wir ja etwas in Vers 10, haben wir das ja gelesen. Da sagt der Prophet zum Volk Israel, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Also das alttestamentliche Gebot für Israel, den Zehnten abzugeben. Und 10 ist eine ganz interessante Zahl in der Bibel. Vielleicht ist das mal dem einen oder anderen aufgefallen. Wenn es um 5 geht, dann geht es um Gnade. Also David hatte zum Beispiel 5 Steine in seiner Schleudertasche, als er dem Goliath gegenübergetreten ist, gegen den er ja eigentlich keine Chance hatte. Und Gott ist ihm gnädig und gibt ihm den Sieg. Und wenn wir 2x5 haben, das können wir uns ganz einfach merken, wir haben 10 Finger an unseren Händen. Ich bin verantwortlich dafür, was ich damit mache. Und Gott gibt mir etwas, und er erwartet von mir, dass ich es ihm ganz hingebe. Der Zehnte im Alten Testament bedeutet unsere ganze Hingabe an ihm. Und er sagt ja zu ihnen, prüft mich mal, ob ich mein Wort halte. Und sind wir ehrlich, wann mussten wir das mal tun? Wann mussten wir uns auf Gedeih und Verderben Gott anvertrauen, um zu überleben? Das sind ja Verheißungen, ne? Wir haben heute alle, die meisten haben Arbeit. Wer keine Arbeit hat, der hat sonst eine Versorgung vom Staat. Wir können alle einkaufen gehen, wir können uns Essen kaufen, wir können uns Kleidung kaufen, wir haben ein Dach über dem Kopf. Also es muss schon ziemlich viel schief gehen oder man muss es selbst vielleicht unbedingt darauf anlegen, dass man auf der Straße landet in unserem Land. Das ist nicht gewöhnlich hier. Das war mal früher anders, aber wir haben einen Sozialstaat, wo fast alle wirklich versorgt werden können. Also wer müsste Gott so prüfen von uns. Ein bisschen schwierig wurde es mal in Corona, aber ein bisschen. Und er kündigt uns ja hier auch Tage an, das lesen wir in der Bibel immer wieder, auch für die Gläubigen, dass am Ende der Zeiten, und das lasst uns nochmal aufschlagen, damit wir diesen Brückenschlag kriegen, in 1. Korinther 10, Vers 11, das, was ich erwähnt habe, da steht nämlich was Interessantes, den Zusammenhang, den er hier zusammenstellt. Mir ist das mal aufgefallen, manchmal reden wir Dinge, wir wissen gar nicht, dass es drin steht. Und es gibt Dinge, die stehen in der Bibel, da denkst du gar nicht, dass sowas da steht. Und da steht in 1. Korinther 10, Vers 11, also über die alttestamentlichen Bilder, das Beispiel Israel in der Wüste und so weiter. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Ich habe auf meinem Zettel hier die Überschrift, Gott macht einen Unterschied, kleine Untertitel mit Gedankenstrich, in der Endzeit. Und jetzt muss ich diesen Begriff eigentlich korrigieren. Denn Endzeit beginnt mit dem letzten Zeitalter vor dem tausendjährigen Reich, das ist die Gemeindezeit. Das heißt schon, der Paulus, der den Brief geschrieben hat, und die Korinther, die lebten schon in der Endzeit, biblisch gesehen. Das, was wir meinen, wenn wir von Endzeit reden, wir meinen das, was die Bibel die letzten Tage nennt, wo sich alles zuspitzen wird. Und das sehen wir ja langsam Schritt für Schritt kommen. Wir kennen das Bild, ja, die Wehen, die eine schwangere Frau hat vor der Geburt. Wenn das losgeht, dann ist die nicht angenehm. Und dann vergeht eine Zeit, dann kommt wieder so eine Wehe, die ist nicht angenehm. Und dann vergeht vielleicht etwas weniger Zeit, dann kommt eine Wehe, die wird schon unangenehmer. Und dann geht wieder diese kleine Zeit vorbei und dann kommt die nächste, die ist auch unangenehm. Und dann wird es beim nächsten Mal noch unangenehmer und die nächste Wehe kommt noch eher. Und das nimmt der Jesus ja als Bild für diese letzten Tage. Dass immer, es ist immer härter wird. Du hast noch mal Zeit zum Luftholen. Diese Zeit von Corona zum Beispiel ist vorbei. Irgendwann kommt das Nächste, das uns trifft. Und er hat uns auch nicht verheißen, dass wir immer in Frieden und in Freude hier zusammenkommen können. Der Petrus sagt, dass sie verwundern sich, sagt Paulus, ich weiß nicht, jedenfalls in den Briefen heißt es, die Welt verwundert sich über euch, weil ihr nicht mitlauft in ihrem heillosen Schlamm. Die wundern sich und die wundern sich heute noch mehr als vor 100 Jahren. Wir sehen ja, wie weit das auseinanderklafft, was für Werte man heute in der Welt hat und welche Werte wir noch festhalten. Und das ist nicht einfach. Und wir haben einfach eine Zeit, wo das langsam ernst wird, was hier im Malachi steht. Ja, wenn wir beim Geld, beim Beispiel stehen bleiben, das ist ja hier eine gewisse Herausforderung, die er stellt. Du musst Gott schon vertrauen, dass er das tut. Wir haben das ja nicht so, wie wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel Schulmedizin, wir haben ein neues Medikament, das muss x Studien durchlaufen und diese Testphase eigentlich machen und die nächste und die übernächste und dann wird das ausgewertet, da gibt es ganz knallharte Regeln, bis man eine Aussage treffen kann, bis du das Medikament auf den Markt schmeißen kannst. Und dann kannst du es relativ sicher auch einnehmen. Da passiert ganz selten dann noch was. Manchmal passiert was, auch was Schlimmes, aber das ist eher selten. Wir haben hier etwas, wo du vorher keine Fallstudie hast. Wir werden das später noch sehen, wenn wir über die Hoffnung der Gläubigen zu sprechen kommen, die am Ende auf uns wartet, hast du kein Fallbeispiel dafür. Du hast nur den Herrn Jesus, der auferstanden ist, aber den triffst du heute ja nicht mehr lebendig, den kannst du ja nicht mehr ansprechen. Wir gehen in gewisser Weise ein Wagnis ein, dass wir ihm vertrauen, dass er uns versorgt. Dass er uns die Kraft gibt, es durchzustehen, wenn es schwierig wird. Und dann gucken wir mal diese berühmte Stelle, wir kennen das, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Da geht es ja um irdische Versorgung, um Kleidung, um Essen. Und das ist ja etwas, das habe ich eben schon gesagt, ne? Das Geld kommt ja vom Arbeitgeber oder vom Staat. Machst ja gar keine Gedanken drum. Aber er warnt uns ja hier davor, dass eine Zeit kommen wird, wo das nicht so einfach ist. Ja, wir haben das erlebt als Beispiel, das ist immer ein ganz dünnes Eis, wenn du dich darauf bewegst, wenn du Corona als irgendein Beispiel nimmst. Wenn du zum Beispiel eine gewisse Impfung nicht hast, kannst du gewisse Dinge nicht mehr tun. Ich frage mich, wann der Mensch so weit gehen wird, sagt er, wenn du das und das nicht mitmachst und das toll findest, dann lassen wir dich nicht mehr in die Apotheke rein. Und dass du als Gläubiger irgendwann nicht mehr mitmachen kannst. Und dann wird das eine ganz andere Dimension annehmen. Trachte zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Dann musst du Gott wirklich vertrauen. Ob er dich versorgen wird oder nicht. Und das ist ja unser, wir haben ja ein Problem damit, Gott zu vertrauen, zum Beispiel in Geldfragen, weil wir es anders gewohnt sind einfach. Wir gehen ja selber arbeiten für unser Geld. Wir kümmern uns ja drum, ne? Und dann macht die Gemeinde das auch. Dann geht ein Teil weg und dann denkst du, wie sollen wir das alles jetzt finanzieren mit so wenig Leuten? Jetzt müssen wir gucken, wie wir Geld reinbekommen. Es gibt ein Mittel in der Bibel, wie man Geld reinbekommt in die Gemeinde. Wisst ihr welches? Matthäus 6, 33. Ich muss ihm dienen, sein Reich zuerst suchen, seine Gerechtigkeit suchen. Gerechtigkeit gibt es nur durch Jesu Blut. Und dann übernimmt er die Verantwortung, dass sowas kommt. Und es kann sein, dass uns das privat auch trifft. Und dann sagt er hier in Vers 11, er will diesen Schädling nicht auf das Feld lassen, den das Feld zerfrisst. Dass der Landwirt, der Bauer das Feld nicht mehr richtig ernten kann, die Ernte ausfällt oder so etwas. Und Gott gibt uns die Verheißung, wenn es hart auf hart kommt, dann geh keine Kompromisse ein. Dann verlass dich nicht, kennt ihr das, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf mich, ich trage dich durch. Es ist wichtiger, durchzuhalten hier, Gott zu vertrauen, als hier ein gutes Leben zu leben. Und dann gilt es auch, Nachteile in Kauf zu nehmen. Wir werden gleich sehen, warum das geht, warum es besser ist, hier Nachteile in Kauf zu nehmen, Schwierigkeiten zu haben für ihn, weil wir dafür was bekommen. Wenn wir hier weiter gucken in Vers 13, also nochmal, der Maleachi sagt das nicht zum Volk Ägypten oder zu den Persern oder zu den Syrern oder zu irgendeiner anderen Weltmacht, zu einem anderen Volk, das um sie legt. Er sagt es zum Volk Israel. Er sagt, ihr sagt Folgendes: Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer einherzugehen? Was bringt das, Gott zu dienen? Du hast ja nur Stress. Ne? Wenn du dich auf Arbeit zum Herrn Jesus bekennst, finden die dich komisch. Die greifen dich vielleicht an. Vielleicht hast du Probleme mit deiner Familie deswegen. Warum soll ich das tun? Manchmal wird es noch schlimm, da sind es die eigenen Leute in der Gemeinde, die dich noch dafür angreifen. Warum soll ich Gott dienen? Das bringt ja nichts. Da muss ich immer denken an das Volk Israel in 4. Mose 20 bei Meriba, das Haderwasser. Und das ist die fromme Sünde. Israel ist ja ausgezogen aus Ägypten und geht in die Wüste. Und das ist ja ein Bild für uns. Wenn wir uns bekehren, dann gehen wir auf der Erde in die Wüste. Und Wüste ist öde. Und dann haben sie ein Problem, ihnen geht das Wasser aus. Anstatt Gott zu vertrauen, dass er sie versorgen wird, wie er es versprochen hat, gehen sie und hadern. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Warum, Mose, warum führst du uns aus Ägypten raus, um nur dafür, dass wir hier verdursten? Was soll das eigentlich? Das ist die fromme Sünde. Wisst ihr, das geht heute viel schicker. Heute hast du irgendeinen Stress, den du kriegst. Ja, es läuft in der Gemeinde vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, oder die arbeitstechnisch, du darfst nicht aufsteigen, du kriegst nicht die Beförderung, kriegt jemand anders. Und dann wirst du innerlich sauer. Eigentlich hättest du ja bekommen müssen, was der andere bekommen hat. Die Stellung steht eigentlich dir zu, oder? Ich glaube, Gott hat einen Fehler gemacht. Kennt er den Mann aus der Bibel, der das gedacht hat? Wer weiß das? Welcher Mann in der Bibel denkt, dass Gott einen Fehler bei ihm gemacht hat? Hiob. Hiob denkt, Gott wäre ihm gegenüber ungerecht. Was er tut, ist falsch. Er ist ja so gerecht, er dürfte nicht krank werden, seine Kinder müssten ja noch leben. Das ist falsch gelaufen. Aber ist es ja nicht. Gott sagt ihm ja nicht mal, warum das passiert ist. Und so ist das bei uns auch manchmal. Wir haben manchmal einfach Dinge, weil wir für Gott leben, weil wir ihm dienen, haben wir Nachteile, die kannst du menschlich auch nicht erklären. Du weißt nicht, warum das passiert, warum geht es dir schlecht. Aber er darf es tun, weil wir sein Eigentum sind. Und er hat einen Plan damit. Auch wenn ich den Plan nicht sehe, er hat einen Plan. Und guck mal, was hier die gegenteilige Seite macht. Nicht die, die jammern und meckern und unzufrieden sind mit dem, was Gott zulässt, sondern die anderen. Da heißt es ja in Vers 16 hier in unserem Malachi, da steht ja, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchten. Dann treffen sich die Leute zum Miteinanderreden darüber, die Gott fürchten. Die haben nämlich eine andere Ausrichtung. Ich weiß nicht, wie bewusst euch der Psalm 73 ist. Das wäre der Psalm von Asaf, wo er genau das sieht. Der Ungläubige, der Gott nicht fürchtet, der tut und lässt, was er will, der sich alles erlaubt, worauf er Lust hat, dem geht's gut. Der ist versorgt, der hat Geld, der hat Zeit irgendwie, der ist gesund, ich bin nicht gesund, ich bin krank. Warum geht's dem so gut? Und Asaf muss etwas machen. Das schreibt er in seinem Psalm. Er muss in das Heiligtum gehen und das Ende der Gottlosen angucken. Und das müssen wir auch. Lass uns das mal aufschlagen im Hebräer 10. Da gibt es diese fantastische Stelle. Wir lesen mal im Hebräer 10, 19 bis 21. Hebräer 10, 19 bis 21. Und da steht: Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, sich Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wir haben durch das Blut Jesu diese Möglichkeit, im Geist auch ins Heiligtum zu gehen. Also in die Nähe Gottes zu treten, damit er mir die Dinge zeigen kann, die ich sehen muss, die ich verstehen muss. Damit ich, wenn ich meine Bibel aufschlage, und die Bibel ist ja das Medium Gottes, wodurch er redet, schlechthin, damit ich begreife, was los ist bei mir. Vielleicht kriege ich nicht die Lösung auf meine Frage, aber ich sehe das, was notwendig ist. Dass es hier normal ist, dass ich Nachteile habe und dass es gilt, ihm zu vertrauen. Das will er von mir haben. Jesus hat nie seinen Jüngern versprochen, wisst ihr, wenn ihr mir nachfolgt, dann geht's euch super. Er hat ihnen einmal gesagt, ihr werdet alles bis zu 100-fältig wiederbekommen, manchmal auf der Erde. Aber wenn du Christ bist, hast du erstmal Nachteile. Ich habe Probleme, als Ungläubiger hätte ich die im Leben nicht gehabt. Da hätte ich ein anderes Problem, da hätte ich ein Sündenproblem, dass ich mich in die Hölle zieht am Ende. Das hätte ich gehabt. Aber ansonsten hätte ich wahrscheinlich weniger, ganz sicher weniger. Aber hier habe ich so viele Unannehmlichkeiten und ich muss diesen Weg gehen wie in Asaf, in die Nähe Gottes gehen, um zu erkennen, dass es dem Gottlosen am Ende schlecht gehen wird. Ich habe noch Hoffnung, aber er hat keine. Und deswegen lohnt es sich, die Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Und so wie das hier steht, wir haben den Eingang Kraft des Blutes Jesu. Weil die Sünden abgewaschen sind, können wir das haben. Und deswegen können wir durch den Glauben dahin gehen. Wir können nicht in die Nähe Gottes gehen. Das sagt Jesaja mal. Es sind eure Sünden, eure Missetaten, die euch von Gott trennen. Und wisst ihr, das hört ja nicht auf, nur weil ich mich bekehrt habe. Ich mache ja immer noch Fehler. Und wenn ich die nicht aufräume, wenn ich die meinem Herrn nicht bekenne, dann liegen die zwischen ihm und mir und er kann nicht mehr richtig zu mir reden. Er hat im Grunde nur eine Botschaft, räum das auf. Bekenn mir das und wenn du jemanden verletzt hast, dann geh hin und bitte um Vergebung. Aber räum das auf. Lass dich reinigen durch Jesu Blut, dass du wieder dahin gehen kannst, sonst kann Gott nicht reden zu mir. Das ist so wie so ein, ne, wenn wir fahren von Coesfeld da nach zu uns nach Abelhülsen, dann kommen wir da, wenn wir in der Nähe vom, ist das ein Kloster? Bei Gerlewe, wenn du da in der Nähe vorbeikommst, da ist ein Funkloch. Und dann haben meine Frau und ich schon mal telefoniert auf dem Weg, so mit Freisprechanlage und so. Und dann höre ich sie so schlecht. Und höre ich sie manchmal gar nicht. Und irgendwann höre ich sie wieder. Und wie so ein Funkloch, wie im Fußball kennt man das, im Abseits, wenn das Tor nicht mehr zählt. Du bist, wenn du die Sünde in deinem Herzen duldest, im Funkloch, im Abseits. Dann wird es schwierig, Gott zu hören. Dann kann er mir nicht helfen. Wenn wir mal zurückgehen zu unserem Maleachi-Text, die reden ja miteinander. Und wisst ihr, es ist unglaublich wichtig, dass eine Gemeinde mitteilsam ist, dass Gläubige untereinander sich mitteilen. Das kann sich zum Beispiel in Gütern äußern, aber das äußert sich auch, dass wir einander teilnehmen am dem Leben des anderen. Es muss nicht mit jedem in der Gemeinde passieren, aber du solltest jemanden finden, mit dem du das haben kannst. Dass man sich treffen kann und sich miteinander besprechen kann darüber. Dass die den Herrn fürchten. Und dann steht ja hier weiter in Malachi 3, 16, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Gott gedenkt an uns, der interessiert sich dafür, wie es uns geht. Dem ist das doch nicht egal. Wenn die Not am größten ist, dann ist er am nächsten. Und das ist ja so, wenn es uns gut geht, wenn es uns zu wohlig wird, wenn die Arbeit läuft, eine Gemeinde ist gerade nett, Familie funktioniert gerade irgendwie, dann wird man geistlich meistens schlampig und schluderig, weil die Not ja nicht da ist. Ich muss ja nicht mein Herz vor dem Herrn ausschütten, da ist ja auch nichts, oder? Und ich bin ja auch nicht mehr so abhängig vom Bibellesen, weil es läuft ja gerade gut. Und wenn die Schwierigkeiten kommen, dann musst du es meistens tun. Und deswegen gebraucht Gott Schwierigkeiten in unserem Leben, damit wir uns an ihn wenden. Aber er ist da, dass wir uns an ihn wenden können. Er schreibt sogar ein Buch für die Leute. Der schreibt dir die Namen rein. Es gibt ja nicht so viele Bücher, die wir kennen. Es gibt ein Buch des Lebens, das kennen wir, da stehen alle Namen drin von denen, die gerettet sind. Es gibt ein Buch der Werke, da stehen alle Werke drin, die die Menschen je getan haben. Und es gibt sogar ein Gedenkbuch für die Leute, die sich an Gott wenden, für die, und das steht ja, das ist wichtig, das dürfen wir nicht überlesen, die den Herrn fürchten. Und sind wir ehrlich, wir haben ein anderes Problem, wir sehen ihn nicht. Ich glaube, über Abraham heißt es ja, er hielt sich an dem, den man nicht sieht, als sähe er ihn. Aber das ist doch genau unser Problem. Wir sehen ihn nicht, aber wir sehen die Menschen. Und dann ist uns der Ruf, den wir bei den Menschen haben, viel wichtiger, als wie Gott uns sieht. Liegt uns ja auch näher, ist ja auch menschlich. Aber es ist nicht richtig, wir sollten ihn fürchten. Wir kennen ja den Begriff Menschenfurcht. Ah, wenn ich das jetzt sage, dann mögen die mich nicht mehr. Ist erstmal völlig egal. Es ist die Frage, sieht er es so? Und will er, dass ich sage, dann muss ich sagen. Will er, dass ich hier Farbe bekenne, mich hier von etwas distanziere? Dann mache ich das. Ich weiß, das ist schwer. Das ist richtig schwer, den Kollegen zu sagen, du willst etwas nicht mitmachen. Ja gut, wenn sie nach Feierabend feiern gehen, ist vielleicht noch einfacher. Aber wenn es die Arbeit betrifft, boah, dann wird es schwierig. Ja, dann spielt auch das Finanzielle wieder eine Rolle. Könnte ja sein, dass du rausfliegst irgendwann. Aber das ist wichtig, die den Herrn fürchten, das sind die, an die er denkt. Und Vers 17, und sie werden von mir, spricht der Herr Scharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite, und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. So, dann handelt Gott auch, er greift dann ein. Und das hatten wir ja, haben wir schon eben gehört, dieses auserwählte Priestertum, dieses königliche Geschlecht, dass wir sein dürfen, das sagt der Alex, das gehört ja eigentlich Israel. Das hat er eigentlich Israel gegeben. Aber wir dürfen Nutznießer sein, dass Israel als Volk den Herrn verworfen hat und ihn gekreuzigt hat. Wobei wir müssen immer dazu sagen, das sagt uns auch die Bibel in der Apostelgeschichte, die Juden und Heiden haben sich zusammen verschworen gegen den Sohn Gottes. Das haben sie zusammen gemacht. Aber wir dürfen Nutznießer sein, dass Israel als Volk ihren Messias, den Christus, den gesalbten König, den Gott schickt zur Rettung, dass sie ihn verworfen haben. Wir dürfen daran teilhaben, an diesen geistlichen Gütern. Wir sind sein Eigentum, das er gewählt hat. Und wisst ihr, was es heißt? Das sagte ich eben schon. Er kann mit uns machen, was er will. Er kann uns dahin schicken, wo ich will, wo er will. Er kann uns so behandeln, wie er will. Und wisst ihr, wir wissen ja, dass Gott das ja nicht einfach so macht. Das heißt ja in Hebräer einmal, dass wenn ein Vater Konsequenzen festsetzt bei seinen Kindern, dann macht er das ja, wir nehmen jetzt mal einen ganz normalen Vater an, dann macht er das ja nicht, weil er was gegen seine Kinder hat, weil er einfach nur böse ist und sie fertig machen will. Der macht das ja, weil er sie liebt und ihnen helfen muss, dass sie eine Unart ablegen. Und Gott macht das ja auch so. Manchmal hast du Stress, weil Gott erziehen will, weil Gott vielleicht auch sogar strafen will, damit ich mit meinen Unarten aufhöre. Weil er mich schleifen will. Ich habe mir das gestern ein bisschen angeguckt. Das härteste Material, das wir kennen, sind Diamanten. Und die wollen ja irgendwie geschliffen werden. Aber womit schleifst du so einen Diamanten? Naja, man nimmt eine Metallscheibe und da kommt dann Diamantenstaub drauf. Mit einem weicheren Material, da kannst du das weichere Material schleifen, da bleibt der Rohdiamant, wie er ist. Aber wenn dieses Diamantenpulver auf diese Schleifscheibe kommt, dann funktioniert es. Die ist dann nur irgendwann abgenutzt, die Scheibe, dann brauchst du eine neue. Aber das muss richtig harte Reibung entstehen, dass dieser Diamant geschliffen wird. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Rohdiamanten sehen aus wie Kieselsteine. Die müssen geschliffen werden. Und seit wir Gläubige sind, sind wir, ich sag mal, in der Hand des Diamantenschleifers, in Gottes Hand, Rohdiamanten. Der muss die schleifen. Und da braucht er richtig hartes Zeug für, dass wir geschliffen werden können. Denn wir sind ja auch manchmal ganz dicke Egos. Und damit wir ihm eine Ehre sein können, in dem, wie wir leben, wie wir ihm dienen, muss er uns ja auch schleifen. Und das darf man hier nicht vergessen. Aber er selber kümmert sich um uns. Er setzt uns sogar die Verheißung. Er sagt, pass auf, ich bin da und ich werde dich verschonen, wie ein Vater seinen Sohn verschonen. Das heißt, wenn es draußen hart auf hart kommt, ich kümmere mich um dich. Egal wie schlimm es wird. Dann bin ich bei dir. Und wenn du dann weitergehst, dann sagt er noch etwas. Dann werdet ihr wieder sehen. Es gibt Dinge, die hat Israel im Laufe ihrer Geschichte damals einfach vergessen. Das war einfach nicht wichtig, weil zum Beispiel nicht mehr die Tora gelesen wurde, die fünf Bücher Mose, weil man solche Sachen einfach verschlampert hat, weil Götzendienst ja viel spannender war. Und dann haben sie mit der Zeit Dinge einfach vergessen. Und er sagt ihnen etwas, ihr werdet wieder etwas sehen, was sein wird, dass Gott nämlich einen Unterschied macht. Gott hat ganz bestimmte Ansprüche oder Dinge, die er bei uns haben will. Da kümmert er sich auch darum, dass das gehen kann. Aber ihm ist das wichtig. Und dann stellt er das hier gegenüber. Zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Ich denke, es ist klar, Gerechtigkeit gibt es nur durch Jesu Blut. Also der, der gerettet ist, der gewaschen ist in Jesu Blut und jetzt die Gerechtigkeit Gottes sucht. Oder der Gesetzlose. Also der Sünder, der in seiner Sünde stecken bleibt und nicht rauskommt. Der Nicht-Errettete. Und Gott macht einen Unterschied. Und das ist für einen Riesenunterschied und keine Kleinigkeit. Denn wenn es hart auf hart kommt und wenn er letztendlich Gericht übt, dann wird er den Gesetzlosen nicht wie seinen Sohn behandeln. Weil Sünde immer Strafe nach sich zieht. Aber den Gerechten, den wird er so behandeln wie seinen Sohn. Den wird er verschonen. Und der geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt das jetzt nochmal. Er steigt jetzt noch tiefer ein und sagt zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihn nicht dient. Gott sagt, ich verspreche dir, wenn du Gläubiger mir dienst, ich kümmere mich um dich. Ich bin da. Ich verschone dich auch von jeglichen Strafen. Wenn du mir dienst. Wenn nicht, muss ich dich halt erziehen. Aber selbst da bin ich bei dir. Und warum ist das wichtig für uns? Gott will ja, dass wir ihm dienen, erklärt das ja in dem nächsten Vers nochmal. Es werden schlimme Zeiten kommen. Und wenn ich nicht bei ihm bin und im Dienst bei ihm stehe, also nicht in der Nähe Jesu bin, dann treffen mich die Umstände härter, weil ich nicht den Bezug habe zu dem, der mir Mut gibt, der mir Kraft gibt, das durchzustehen, der mich unter Umständen vielleicht auch mit Gütern versorgen muss. Weil ich Gläubiger das nicht mehr machen kann. Weil ich eben gläubig bin. Und weil die Welt das nicht mag. Und er will mich in seiner Nähe haben. Aber lass uns das doch mal kurz angucken. Wie dient man Gott? Ja, wir müssen eigentlich eine neue Predigtreihe aufmachen. Wie dient man Gott? Aber lass mich vielleicht ein paar Dinge dazu sagen. Ich habe das hier schon mal gesagt, man ist berufen zu einem Dienst. Jetzt haben wir nur ein Problem. Dieser Begriff Berufung, der ist so hoch konnotiert, sagt man, also mit Inhalt gefüllt, dass du dann manchmal denkst, boah, was ist das denn? Ich kenne jemanden, der hat mir mal gesagt, ja, so ein Ältester einer Gemeinde, das ist schon so ein ganz besonderer. Also wenn ich meine Bibel lese, dann stelle ich immer fest, der Älteste sind die normalsten Gläubigen, die es gibt. Also die Unnormalen, die brauchen ja die Hilfe, die Anleitung von jemandem, der schon weiter ist, damit sie auch normal werden. Das ist der normalste Gläubige. Das ist keine Oberliga im Christentum, so eine hochgehobene Stellung, der ist schon irgendwie besonders gut oder so etwas. Oder wir denken ans Alte Testament. Ja, wir müssen einen brennenden Dornbusch sehen wie Mose und so ein ganz besonderes Erlebnis haben oder so ein Jesaja-Erlebnis. Aber wisst ihr, das Jesaja-Erlebnis ist ein sehr schönes Erlebnis. Kann man ja nachlesen in Jesaja 1. Der hat ja was, was Israel kennt. Engelserscheinungen. Im Neuen Testament kriegt nur einer, ein Nichtjude, einmal eine Engelserscheinung, das ist Cornelius. Und eigentlich braucht er die gar nicht, eigentlich braucht Petrus die, damit Petrus versteht, dass er zu dem Heiden hingehen soll. Aber wir können beim Jesaja zum Beispiel was lernen, der kriegt ja so eine Engelserscheinung. Der ist ja Priester und dient am Altar, also im Tempel dient er gerade und dann kommt ja der Engel zu ihm. Also wir werden sicher keine Engelserscheinung haben. Ich sage da gleich noch was zu. Aber der hat was anderes. Der Jesaja stellt fest, als er einen Auftrag kriegt, ich kann ja gar nicht reden. Ich kann Gott ja gar nicht dienen. Und er sagt auch ganz klar, warum. Ich kann den Mund nicht halten. Und dann nimmt dieser Engel eine heiße Kohle vom Altar und berührt damit seine Zunge und erläutert ihn sozusagen. Ja, das stimmt. Unsere Sünde ist ein Problem, Gott zu dienen. Unsere Unarten, unser schlechtes Benehmen oder Betragen den anderen gegenüber, das muss Gott uns austreiben, damit wir ihm dienen können. Das geht in diesem Bild bei Jesaja ziemlich spektakulär und schnell. Das ist Altes Testament, so hat Gott das damals gemacht. Bei den Gläubigen wird das eher etwas anders laufen. Er sagt ihnen zum Beispiel, das kennen wir aus dem Petrus 4, ja, jeder soll dem anderen dienen mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und dann kommt so ein kleiner Katalog. Das heißt, Gott befähigt dich mit einer übernatürlichen Gabe. Die hast du nicht von Geburt, die hast du seit deiner Bekehrung aber. Und mit der sollst du Gott dienen. Und das ist vielleicht so, stellen wir uns mal einen Pianisten vor, so ein Klavierspieler, hochbegabt. Also wenn der geboren wird mit seinen kleinen Fäustchen, das siehst du ihm doch nie an, dass der Klavierspiel wird. Der kann ja nicht mal eine Oktave auf dem Klavier greifen. Ja, es gibt so Komponisten, die meinen, du musst einen Umfang von 12 Tönen haben. Ich weiß nicht, wie die damals gespielt haben. Ach, damals waren die Klaviertasten etwas kleiner, da funktionierte das. Aber das Baby kann das doch gar nicht. Das muss erst mal wachsen. Da muss man das irgendwann mal merken. Und dann kann es ein großer Pianist werden. Dann kann er das vielleicht auch lernen. Wenn man mich ans Klavier setzt, um Klavier zu lernen, das hätte nicht so viel Erfolg gehabt. Hätte ich es früh genug angefangen, ein bisschen begleiten oder ein paar Stücke spielen. Aber ich wäre sicher kein Konzertpianist geworden. Aber der so eine Gabe hat, man rätselt ja drum in der Wissenschaft, was ist Gabe, was ist Begabung, was ist Talent. Aber da gibt es ja irgendwie sowas im Menschen, das ihn befähigt, solche Dinge viel schneller zu lernen und viel weiter zu kommen als andere. Und geistlich ist es eigentlich genauso. Da gibt Gott uns solche Gaben mit. Und wenn sich jemand frisch bekehrt, sieht das keiner. Wir wissen nicht, was er wird, wo Gott ihn haben will. Wird er Gemeindehäuser bauen oder wird er Bibelstunden halten? Wissen wir nicht. Das sehen wir dann irgendwann mit der Zeit. Er sagt zum Beispiel, das kennen wir, 1. Korinther 12, der Geist teilt diese Gaben zu, wie er will. Wisst ihr, kein Pianist wurde vor Geburt gefragt, und welches Talent sollen wir dir mitgeben? Klavier spielen, singen, malen, Handwerk, welches willst du haben? Wurde nicht gefragt. Wir auch nicht, wenn wir uns bekehren. Aber der Geist teilt je nachdem, wie er das Ganze aufbauen will. Das spielt ja auch eine Rolle, wo ich herkomme. Was für Erfahrungen habe ich in meinem Leben vielleicht schon gesammelt? Da bereitet Gott schon manchmal vor der Bekehrung jemanden vor, weil er ihn tiefe Wege gehen lässt. Und später hat er auf einmal Verständnis für andere, die das durchmachen. Aber der Geist teilt es zu und er setzt uns an den Leib Christi, wie es ihm gefällt. Das steht auch in 1. Korinther 12. Jeder ist ein Glied nach seinem Teil. Ja, ich bin wahrscheinlich eher ein Mund. Also mich darfst du nicht zum Gemeindehaus bauen rufen. Das ist eine ziemlich schlechte Idee. Aus zwei Gründen. Erstens ist es nicht meine Begabung seit der Bekehrung sowieso nicht und seit Geburt erstmal gar nicht. Mich darfst du nicht zum Handwerk rufen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Aber andere, da kommt dann, wenn die haben vielleicht auch menschlich, sind die handwerklich begabt. Aber du merkst auf einmal, wie dann Segen kommt, wenn der mit dir auf dem Gemeindebau arbeitet. Ich habe mal einmal so einen Bruder kennengelernt, da habe ich sowas noch ausprobiert. Da sind wir mit ein paar jungen Männern aus einer Gemeinde zu einer anderen gefahren. Die haben so ein Haus, so ein altes gekauft und renoviert. Da war so ein Bruder, das war eigentlich so eine Art, wie soll man den nennen? Ich sag mal, das war ein Missionar, der nicht gepredigt hat. Der hat einfach angefangen in der Gegend, konnte auch noch schlecht Deutsch, besser Russisch als Deutsch und hat dann angefangen mit seinem Autobus die Gläubigen zusammenzuholen jeden Sonntag. Wegen dem ist die Gemeinde entstanden. Das war kein Prediger. Der da von Theologie oder von Exegese hat er keine Ahnung gehabt. Und wenn du mit dem gearbeitet hast, dann hast du gemerkt, wie der Segen strömt mit dem. Wie er mit dir umgegangen ist. Wie der den Herrn Jesus lieb gehabt hat. Das war kein besonderer. Aber du merkst dann auf einmal, guck mal, da hat jemand seinen Platz am Leib Christi. Wohin gehört? Das ist so eine Hand, die neben dir arbeitet, die mit dir umgeht. Und du gehst gestärkt nach Hause. Das ist wunderbar, aber so setzt Gott das auch ein. Und er kann das auch. Wir dürfen ja nicht sagen, ja, klappt das bei mir auch? Ganz sicher. Ganz sicher klappt das. Er geht sogar noch viel weiter. Er gibt dir sogar ein Arbeitsgebiet. Ist das nur lokal in Coesfeld, in Brink, hier in der Gemeinde? Oder sollst du auch anderen helfen gehen? Ist das vielleicht nur eine Dienstgruppe, wo du mitarbeitest in der Gemeinde, aber nicht die ganze Gemeinde damit betreust? Das hat er alles vorbereitet. Paulus sagt ja mal, zu den Korinthern schreibt er das ja, unser Arbeitskreis ist bis zu euch. Der hat einen ziemlich großen gehabt. Auf der anderen Seite sagt er sowas nochmal, wie in Römer 12 heißt es mal, da geht es nämlich auch, da ist wieder so ein Katalog von Gnadengaben, Waldemar hat uns das mal gepredigt, Römer 12, und dann sagt er davor, jeder hat ein Maß des Glaubens bekommen. Du kriegst von Gott ausreichend Kraft zu glauben für deine Aufgabe. Dann gucken wir uns mal Georg Müller an. Ihr kennt die Geschichte, aber ich finde auch schon erzählt und ihr habt sie vielleicht schon vorher gehört, aber als er in seinem Waisenhaus dann da stand mit all den Waisenkindern und dann ist morgens zum Frühstück die Vorratskammer leer. Also ich wäre ja der Typ, ich würde ja hingehen und sagen, Kinder, ich weiß auch nicht, ich habe nichts, wir müssen jetzt beten, dass Gott uns was gibt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Georg Müller macht das anders. Ja. Der ganz normal, als ob nichts gewesen wäre, geht er mit den Kindern zum Tisch und dankt Gott für das Essen, das er ihnen schenkt. Ja, und dann kommt ja der Milchmann, wo die Achse dann bricht. Ne? Und damals keine Kühlung, kein Kühlwagen für die Milch. Der muss die irgendwo loswerden, sonst wird die schlecht. Gebietet es dem Kinderheim an. Der Bäcker kommt und sagt, ich hatte die ganze Nacht Unruhe. Ich musste einfach aufstehen, Herr Müller, für Sie, um Brot zu backen für die Kinder. Ich weiß nicht warum, hier haben Sie das Brot. Ja, aber der hat ein Maß des Glaubens gehabt, das ist schon besonders. Aber jeder kriegt von Gott so ein Maß. Da kann ich mich drauf verlassen. Er gibt mir genug Durchhaltevermögen und Vertrauen, dass ich meine Aufgabe tun kann. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt und lass uns das mal aufschlagen. In 2. Korinther 13, Vers 12. Da steht etwas Interessantes drin. Da sagt der Paulus, dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Und dann kommt ein Satz. Das ist ein Zitat eigentlich aus dem Alten Testament. Er sagt, durch Zweier- oder Dreier-Zeugenmund soll jede Sache bestätigt werden. Jetzt habe ich das ja nicht wie in Jesaja, dass mir der Engel erscheint und sagt, so Matthias, du machst jetzt diesen Dienst in der Gemeinde. Und morgen geht er zu Waldemar und sagt ihm, du machst den Dienst. Und Dennis macht jetzt bitte den Dienst. Macht er ja nicht. Aber irgendwann, wenn du dich bekehrt hast, wenn du seine Nähe suchst im Bibellesen, im Beten, die Gemeinschaft zu den Geschwistern, dann wirst du einen Zug zu einer Aufgabe mit der Zeit bekommen. Dann kriegst du so ein Zeugnis ins Herz einfach, das muss ich machen. Und wisst ihr, was man dann macht? Nix. Dann bewegt man das vor Gott im Gebet. Wisst ihr warum? Weil wir Menschen kleine Spinner sind. Wir bilden uns das manchmal einfach ein, weil wir Lust auf etwas haben. Aber es geht ja nicht nach Lust oder was mir gefällt, sondern was ihm gefällt. Und irgendwann, wisst ihr, dann hast du so ein Zeugnis. Das müsste mein Dienst sein. Ja, da zieht es mich irgendwie in die Kinderarbeit oder sowas. Und dann kommt irgendwann einer zu dir, weil er dich vielleicht beobachtet hat, wie du mit Kindern umgehst oder so, kommt eine Schwester zu dir und sagt, du willst ja nicht mal mitarbeiten, ich könnte mir vorstellen, das ist was für dich. Du hast ein zweites Zeugnis. Dann gehst du anfangen, dann machst du einfach mal. Und irgendwann kommt vielleicht noch ein dritter Zeuge und sagt, Matthias, wenn die Kinder bei dir in der Kinderstunde aufmerksam sind, wird nie passieren. Aber dann kommt jemand zu dir und bestätigt dir das irgendwann. Und sage, ja, ich merke, wenn du deine Aufgabe machst, dann ist Gott dabei, dann habe ich was davon, dann sprich mich an, was du sagst oder wie du mit mir umgehst, das baut mich hier auf. Das muss dein Platz sein am Leib Christi. Jemand hat das mal gesagt, wir sollten nicht von Berufung reden, sondern vielleicht eher von Führung. Dass Gott den Gläubigen einfach an die Hand nimmt und ihn langsam dahin führt, wo er ihn gebrauchen will. Und wenn ich seine Hand dann nehme, und mich führen lasse, egal an welchem Punkt ich in seiner Führung dann bin. Ja, ob der Prediger, der deutschlandweit verkündigen soll, dann schon so weit ist oder nicht. Aber wenn es hart auf hart kommt und du bist so in seiner Nähe und lässt dich von ihm führen, wo deine Aufgabe ist. Denn das ist ja wichtig, das schreibt der Paulus zu den Thessalonichern. Ihr habt euch bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das erwartet Gott von uns. Und wenn ich so in seiner Nähe bin, dann kümmert er sich um mich. Und wenn wir mal weiterlesen, dann kommt ja dieser Vers 19, das hatten wir ja, also dem, der Gott dient, da macht er einen Unterschied und dem hilft er. Und dann heißt es ja in Vers 19, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben wird. Das Gott wird irgendwann mal strafen. Aber dem, der zu ihm gehört, der ihm glaubt und ihm dient, und das ist ja das Normale, eigentlich dient jeder Gläubige. Also wenn du eine gemeine Mitarbeiterversammlung machst, dann musst du eigentlich alle einladen. Weil alle Gott dienen sollen. Jeder ist ein Diener. Jeder, vielleicht hast du einen kleinen Dienst, scheinbar, einer hat ein bisschen größeren Dienst, scheinbar, der steht vielleicht vorne. Da meinen wir immer, das sind die Besonderen in der Gemeinde. Ich glaube immer noch, besonderen Dienst sind die, die keiner sieht, wenn jemand zu Hause betet und keiner weiß es. Aber zu diesen Leuten bekennt sich Gott, die anderen straft er. Wisst ihr, wen er auch straft? Das fromme Christentum. Und diesmal meine ich fromm, nicht positiv. Wo Leute so tun, als wären sie gläubig. Und es wahrscheinlich gar nicht sind. Die wird er auch strafen. Das sagt er ja zu dem Volk Israel, die ja eigentlich die Erwählung hatten, die alles hatten. Und dann hadern die so mit Gott, dass sie sogar frech werden gegen ihn. Und deswegen ist umso wichtiger, dass wir, wenn wir gläubig sind, ihm dienen. Dass wir ihn fürchten und ihm dienen. Denn er sagt ja, es geht ja noch weiter. Ich möchte gar nicht so auf diesen Vers 19 jetzt stehen bleiben, sondern weitergehen zu Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Das heißt, die Gott fürchten, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgeben. Irgendwann Sonne ist klar, das ist ein Bild für unseren Herrn Jesus. Dann wirst du ihn sehen. Dann wirst du schon ihn hier sehen. Also der wird dir nicht erscheinen, sondern du wirst sehen, wie er in dein Leben eingreift. Das beginnt dann schon hier. Und in der Ewigkeit werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Er sagt sogar, es geht weiter. Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Da wird er sehr poetisch. Aber dann kommt Heilung. Dann kommt die Hilfe. Dann geht es mir auf einmal besser, obwohl es schlecht geht. Dann halte ich die Erziehung aus, dann halte ich die miesen Umstände in der Welt aus oder in der Familie oder wo auch immer. Dann kann ich's. Aber bedenken wir nochmal, damit er mir so helfen kann, darf keine Sünde zwischen mir und ihm sein. Wisst ihr, wenn ich mich versündige, ne, dann komme ich als Gläubiger nicht einfach gleich in die Hölle, das ist ja Unsinn. Aber wenn ich Sünde dulde bei mir, dann kann Gott nicht mehr richtig mit mir. Dann hat er nur noch eine Botschaft für mich, das heißt, räum's auf. Und wenn sie aufgeräumt ist, dann kann er mir helfen. Dann kann er mir beistehen. Und dann ist es hier wie diese Kälber, die jetzt eine ganz lange Zeit im dunklen Stall verbracht haben und es ist finster. Dann kommen die raus und die freuen sich, die hüpfen hoch. Und das kennen wir ja, das sagt der Petrus einmal. Dann, wenn er wiederkommt, wenn offenbar wird, wer ihr seid und wer ihr werdet ihn sehen, dann werdet ihr euch jubeln freuen. Dann werdet ihr Freude haben. Und darauf eilen wir ja zu. Das ist ja der Grund, warum wir da sein wollen. Eine Ewigkeit bei ihm sein und nicht die Strafe für unsere Sünde tragen. Deswegen glauben wir an Jesus, dass er unsere Strafe getragen hat, dass wir frei ausgehen, dass wir nicht verurteilt werden. Und dann werden wir Freude haben. Dann werden wir uns wirklich freuen können. Wisst ihr, hier ist das manchmal anstrengend, sich zu freuen. Du sollst dich freuen, aber die ist vielleicht gerade gar nicht so. Dann kommt Weihnachten und du denkst, boah, eigentlich ist gerade ziemlich schlecht alles. Und alle wollen, dass ich eigentlich fröhlich aussehe. Aber dann wird es vorbei sein. Ich möchte zum Schluss einen Vers lesen. Ich weiß, den haben wir vor 2 Wochen gelesen, aber ich möchte ihn nochmal lesen aus Offenbarung 7, Vers 17. Da wird ja beschrieben, wie die Gläubigen, die Christen, ihrem Herrn begegnen. Und dann steht da, denn das Lamm, also unser Herr Jesus, der uns für uns ja geschlachtet wurde wie ein Opferlamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es ist schwer und man rätselt auch manchmal, warum passiert das? Du rätselst auch manchmal, wenn es schwierig geht, soll ich überhaupt dienen? Und dann kommen die Zweifel und dann fängt das Elend an und dann macht man noch Fehler und versündigt sich. Aber wenn wir uns an ihm festhalten, und davon gehe ich mal aus, dass es jeder normale Gläubige tut, dann kommen wir hier an, dann wird er alle Tränen abwischen in der Herrlichkeit, im Himmel, im neuen Himmel, auf der neuen Erde. Aber das meinen wir ja mit, wenn wir sagen, wenn wir im Himmel sein werden, dann wird er alle Tränen abwischen. Und lass uns das festhalten. Ja? Im Moment ist vielleicht in Coesfeld nicht viel Drama. Irgendwo auf der Welt ist immer Drama, da ist politische Unruhen, alles und Regierung zerbricht und alles geht kaputt. Vielleicht packt uns das gerade noch nicht so. Aber vielleicht wird es noch so dunkel, wie dunkel die Jahreszeit ist. Wir wissen ja nicht, was kommt. Aber er verspricht, dass er uns durchträgt. Wenn wir ihn fürchten und ihm dienen, dann trägt er uns so her. Er gibt uns auch die Kraft zum Dienen und er gibt uns auch den Mut, ihn mehr zu fürchten als die Menschen. Lass uns das mitnehmen.